NDR Info. Themen des Tages.
Kommt es zu einem Flächenbrand im Nahen Osten? Mit großer Anspannung schauen wir alle auf diesen Krieg im Iran, der sich immer weiter ausweitet. Der Ölpreis steigt, die Aktienkurse sinken, auch der Tourismus ist betroffen. Tausende Flugreisende, darunter viele Deutsche, sitzen fest. Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest. Für Betroffene eine ziemlich unsichere Situation.
Dieser Hafen, wo wir liegen, der gilt als sogenannter Port Safe. Der wird wohl von der US Navy, ich sag mal, bewacht, beschützt. Allerdings sind gestern tatsächlich so zweieinhalb Kilometer um und bei. Neben uns ist eine Drohne eingeschlagen in ein Lagerhaus der Marinebasis hier vor Ort. Ja, da hat man sich schon erschrocken. Ich war gerade oben an Deck. Dann knallte es auf einmal. Und auf einmal sieht man halt nur noch Rauch, Feuer und Co. Und meine Frau, die hat schon so eine Notfalltasche dann irgendwie schnell gepackt. Und dann wurden wir alle irgendwie erstmal ins Theater und auf die sicheren Stationen gebracht, sodass wir alle weg von Fenstern und Türen und sowas kommen.
Wir waren im Flugzeug und dann der Pilot kam und sagte, dass unsere Flug dauert noch länger, weil der Israel und Amerika hat Iran angegriffen. Am ersten Stelle habe ich nur gezittert und geweint. Ich habe nur an meine Familie gedacht. Ich habe sofort Internet gekauft und mit denen gesprochen. Mein Bruder von Dubai hat zehnmal mich angerufen und sagte, wo ist der Flugzeug? Die hatten Angst an uns gehabt, dass etwas passiert. Aber ich habe nur an unsere Familie gedacht.
Der Krieg im Iran und die Folgen. Das NDR-Info, Thema des Tages. Mein Name ist Diane Kossmann. Schönen guten Tag. Beginnen wollen wir im Iran. Die USA und Israel setzen ihre Angriffe auf Teheran fort. Gleichzeitig reißen die Gegenschläge des Mullah-Regimes nun auch mit Unterstützung des libanesischen Hezbollah-Miliz auf Israel und die Golfstaaten nicht ab. Und sogar auf Zypern schlug eine iranische Drohne ein. Die aktuelle Lage im Iran fasst Sebastian Felser zusammen.
Israelische und US-amerikanische Streitkräfte haben heute erneut Irans Hauptstadt Teheran angegriffen. Rauchsäulen stiegen über Teilen der Stadt auf. Ziele der Angriffe scheinen im Laufe des Tages unter anderem Einrichtungen der Sicherheitskräfte, der Justiz und der Rüstungsindustrie gewesen zu sein. Auch andere Orte im Land sind höchstwahrscheinlich wieder Ziel von Angriffen geworden, während sowohl die Vereinigten Staaten als auch Israel wiederholt betont haben, ausschließlich militärische Ziele sowie den Sicherheitsapparat des Regimes anzugreifen, mehren sich daran Zweifel. Das iranische Staatsfernsehen verbreitet Bilder von angegriffenen Zivileinrichtungen, angefangen bei Schulen, über ein Krankenhaus bis hin zu Wohnvierteln. Die Schwesterorganisation des Roten Kreuzes, der Rote Halbmond, hat in einer ersten Bilanz von über 550 Toten gesprochen. Die offiziellen Angaben aus Iran lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Auch regional weitet sich der Konflikt aus. Nach dem Einschlag einer Drohne vom Typ Shahed auf einem britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern hat Griechenland zur Unterstützung des Nachbarlandes 2 Fregatten sowie 2 F-16-Kampfflugzeuge dorthin entsandt. Der Zivilschutz hat angeordnet, umliegende Ortschaften zu evakuieren.
Und damit geht der Blick nach Israel. Präsident Itzhak Herzog, der sprach heute von einer entscheidenden Phase der Geschichte, in der man sich befinde. Und diese Phase werde die künftige Entwicklung im Nahen Osten bestimmen. Wohin die führt, noch ungewiss. Israels Militär jedenfalls hat heute nicht nur Ziele im Iran angegriffen, sondern auch Ziele im Libanon. Sie galten Stellungen der Hezbollah-Miliz, die als enger Verbündeter des Regimes im Iran gilt. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Es hat sich eine zweite Front für Israel eröffnet, wieder einmal. In der Nacht hatte die Hezbollah-Miliz aus dem Libanon mit Raketen- und Drohnenangriffen begonnen. Auch im Großraum Tel Aviv waren Detonationen zu hören. Es soll sich um Geschosse gehandelt haben, die in freiem Gelände gelandet seien, hieß es. Israels Armee griff darauf Ziele im Libanon an, auch in Beirut. Die Bewohner von 53 Gemeinden im Süden und Osten des Landes wurden aufgefordert, die Orte zu verlassen. Auch dort wurden weitere Angriffe erwartet. Inzwischen hat Israel zahlreiche Soldaten an der Grenzlinie zum Libanon zusammengezogen. Israelische Medien berichten über eine mögliche erneute Bodenoffensive israelischer Truppen. Effi Defrin, der Sprecher der israelischen Streitkräfte, sagte in einem Videostatement: Die Hezbollah eröffnete letzte Nacht das Feuer. Sie wusste genau, was sie tat. Wir haben sie gewarnt, sie wird dafür einen hohen Preis zahlen. Wir sind vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Wir haben fast 100.000 Reservisten mobilisiert, Dutzende Bataillone, Brigaden und Divisionen zur Verteidigung der Nordgrenze stationiert und uns auf alle Eventualitäten vorbereitet, sowohl auf die Verteidigung als auch auf den Angriff. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Eigentlich bestand eine Waffenruhe, doch in den vergangenen Wochen und Monaten hatte Israel immer wieder Ziele im Libanon angegriffen. Aus israelischer Sicht war die vorgesehene Entwaffnung der Hisbollah im Süden des Landes bis jetzt nicht erfolgreich. Die zum Teil täglichen Angriffe können inzwischen aber auch als Vorbereitung auf diesen Krieg gegen Iran gelesen werden. Israel wollte verhindern, dass die Hisbollah einsteigt oder die Miliz vorher zumindest entscheidend schwächen. Doch jetzt ist angesichts von neuen Drohnen- und Raketenangriffen schon wieder die Rede von Evakuierungen von Teilen der israelischen Bevölkerung im Norden. Zeitweise waren dort während des Gaza-Kriegs bis zu 60.000 Menschen evakuiert. Nun könnte es dort wieder zu unsicher für die Menschen sein. Doch es gibt Widerstand. Gabi Naaman, der Leiter des Rats der Gemeinde Shlomi, im Fernsehsender Kan. Ich unterstütze das nicht und auch der Chef des Nordkommandos der israelischen Streitkräfte hat das so gesagt. Ich verstehe nicht, warum der Sprecher der israelischen Streitkräfte diesen Punkt nicht betont hat. Es wird keine Evakuierung der Zivilbevölkerung geben. Am Ende hängt das auch an der Frage, wie sich der Krieg mit dem Iran entwickelt. Auch heute flogen die USA und Israel dort wieder schwere Wellen von Angriffen. Ziel ist offenbar sehr schnell, die militärischen Fähigkeiten des Iran zu zerstören, vor allem die Möglichkeit, Raketen auf Israel und andere Länder der Region zu schießen. In Israel gab es auch heute wieder mehrfach Raketenalarm und mindestens einen Einschlag in einem Gebäude in Beersheba im Süden des Landes. Dort gab es nur Verletzte. US-Präsident Trump hatte gestern gesagt, der Krieg könne 4 Wochen dauern. Viele Experten halten das für eher unwahrscheinlich. Amos Harel, ein bekannter israelischer Korrespondent für Sicherheitsfragen, sagte im Sender Kan, es sei schwer zu verstehen, was der US-Präsident eigentlich wolle. Trump hat in den letzten 24 Stunden mehrere amerikanische Journalisten informiert. Dabei sagt er in jeder Pressekonferenz das eine und dann wieder genau das Gegenteil. Mal spricht er von einem Regimewechsel, mal von Verhandlungen. Und jetzt erwähnte er sogar, dass es Kandidaten für die Nachfolge Chamineis gegeben habe, die man aber, ups, getötet habe. Es ist wirklich unklar, was er damit bezwecken will. Derweil müssen die Menschen in Israel immer noch mehrmals am Tag in die Schutzräume. Und auch im Iran und im Libanon wächst die Zahl der Toten in diesem Krieg.
Aus Tel Aviv war das Jan-Christoph Kitzler. Und in diesem Krieg sind auch weiter die Golfstaaten betroffen. Sie gelten ja als enge Verbündete der USA. Zahlreiche US-Soldaten sind dort stationiert. Und sie sind eben auch Ziel der iranischen Angriffe. Unsere Korrespondentin Nina Amin hat das Ganze aus dem Studio Kairo für uns im Blick. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Nina, mit Attacken auf US-Basen in der Region war gerechnet worden. Aber der Iran, der scheint ja auch bewusst zivile Ziele in den Golfstaaten anzugreifen. Was kannst du uns zur aktuellen Situation sagen?
Die sorgt auf alle Fälle für enorme Unsicherheit und Unruhe in der Region, die ja als sehr, sehr sicher galt bisher, wo ja auch sehr, sehr viele Menschen Urlaub machen, wo sehr viele Menschen zum Arbeiten sind, wo einfach überhaupt nie Probleme waren. Und jetzt haben wir am Wochenende gesehen, Luxushotels haben gebrannt, das höchste Gebäude der Welt wurde evakuiert. Also das sind natürlich erschreckende Bilder. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich über den Tag, zumindest was Dubai angeht, die Angriffe wohl ein bisschen abgeschwächt haben. Am Morgen gab es noch Angriffe. Das soll jetzt besser geworden sein. Aber wie gesagt, das Leben läuft da normal weiter. Die Metro fahren, die öffentlichen Verkehrsmittel laufen, aber die Menschen sind da angespannt. Und in anderen Gegenden ist es genauso. Aus Kuwait höre ich auch, da gab es immer noch Anschläge oder Angriffe. Die wurden aber von der Raketenabwehr erfolgreich auch abgewehrt. Trotzdem sind die Menschen sehr, sehr verunsichert und haben Angst.
Auch Ölfelder sind ja angegriffen worden. Und wenn es darum geht, dann geht es ja um das Markt, das Herz der Golfstaaten. Damit sind sie reich geworden mit dem Ölgeschäft. Wie werden sich die Golfstaaten jetzt positionieren? Drängt sie das in Richtung einer militärischen Antwort?
Das ist jetzt die Frage. Also sie haben sich gestern gemeinsam positioniert und haben gesagt, erstmal aufs Schärfste diese ganzen Angriffe verurteilt und gleichzeitig aber auch klar gemacht, dass sie keine Eskalation wollen. Sie behalten sich das vor, militärisch auch zu antworten, wenn das so weitergeht. Aber es ist ganz klar, niemand in der Region will eine Eskalation der Lage. Es hängt sehr, sehr, sehr viel wirtschaftlich dran. Die großen Städte wie Doha, Dubai, die leben auch davon, dass die Menschen zu ihnen kommen. Es geht auch um große Ölvorhaben, Ölvorkommen, die natürlich nicht mehr transportiert werden können. All das bedeutet wirklich wirtschaftliche Einbußen. Deswegen setzt man darauf, dass man noch diplomatisch auch was machen kann. Der Oman, der ja schon mal vermittelt hat zwischen den USA und dem Iran, hat auch gesagt, die Türen der Diplomatie bleiben weiterhin offen. Aber wie gesagt, wir wissen im Moment nicht, in welche Richtung das gehen wird.
Wie schätzt du das denn ein? Ist eine gemeinsame Reaktion der Golfstaaten denkbar?
Wenn der Iran weiterhin Angriffe startet auf das Gebiet, sicherlich. Jetzt gerade haben sich auch die, kam aus dem Iran die Meldung, man habe 500 Ziele des amerikanischen Militärs attackiert und auch 60 strategische Ziele. Also die Revolutionsgarden haben damit schon gesagt, man hat viel attackiert und man wird das weitermachen. Und wenn das so ist, dann müssen wir schauen, wie die Golfstaaten reagieren. Mhm. Trotzdem, eine Eskalation wollen sie nicht.
Israels Militär, wir haben es ja gerade von Jan-Christoph Kitzler gehört, hat jetzt auch Ziele im Libanon angegriffen. Sie galten Stellungen der Hisbollah-Miliz, die zuvor Ziele in Israel attackiert hatte. Die libanesische Regierung hat der Hisbollah inzwischen militärische Aktivitäten verboten. Welche Bedeutung hat dieser Schritt für die Miliz, aber auch für diesen Krieg?
Ich befürchte, das ist eigentlich ein fast symbolischer Akt, dass die libanesische Regierung das jetzt gesagt hat. Ich glaube nicht, dass sie damit es schafft, die Hisbollah daran zu hindern, in diesen Krieg einzuschreiten. Sie haben es ja gemacht, sie haben nur einige Raketen abgeworfen auf Israel und die Antwort aus Israel ist sehr, sehr massiv. Aber die libanesische Regierung hat es auch vorher nicht geschafft, die Hisbollah zu entmilitarisieren und das wird sie jetzt auch in dieser Situation nicht schaffen. Also da wird sich die Lage, befürchte ich, verschärfen.
Die Einschätzung unserer Korrespondentin Nina Amin war das, live aus Kairo. Und dass die Hisbollah mehrere Raketen auf Israel abgefeuert hat, bezeichnet unser Korrespondent für die Region Moritz Behrendt als einen Akt großer strategischer Dummheit. Hören Sie seinen Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Das Eingreifen der Hisbollah in den Krieg gegen Israel ist ein Akt größtmöglicher strategischer Dummheit. Die schiitische Miliz hat am Morgen einige wenige Raketen auf den Norden Israels abgeschossen. Von 6 Raketen ist die Rede. Sie wurden abgefangen oder landeten auf freiem Feld. Es wirkt fast so, als hätte sich die Hisbollah für die Option ein bisschen Krieg entschieden, um zumindest symbolisch Solidarität mit dem Regime im Iran zu zeigen, nach der Tötung des Revolutionsführers Ali Khamenei. 6 Raketen für den Ayatollah. Allerdings hat Israel von vornherein klar gemacht, ein bisschen Krieg machen wir nicht mit. Eine Antwort auf jeden Angriff der Hisbollah würde massiv sein. Und so erlebt der Libanon nun die nächste Welle israelischer Angriffe mit Dutzenden Toten und Zehntausenden Menschen auf der Flucht. Das war der Hisbollah klar. Israel konnte sie mit ihren Angriffen nicht schaden, das eigene Land ins Unheil stürzen, aber schon. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die libanesische Regierung zornig reagiert. Ministerpräsident Salam ankündigt, der Hisbollah jegliche militärische Aktivität verbieten zu wollen. Das ist ein neuer Ton gegenüber der Schiitenmiliz, die auch als politische Partei im Parlament sitzt. Es bleibt aber fraglich, ob die Regierung genug Macht hat, um sich gegen die sogenannte Partei Gottes durchzusetzen. Das hat sich schon nach dem Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Israel vom November 2024 gezeigt. Die Armee des Landes war und ist zu schwach, um die Hisbollah, wie vereinbart, zu entwaffnen. Sie war und ist allerdings genauso unfähig, das Land gegen die, trotz Waffenstillstand, fast täglichen Luftangriffe aus Israel zu verteidigen. Diese Tatsache nutzte die Hisbollah als Begründung für ihre Weigerung, die Waffen abzugeben. Eine weitere Runde des Krieges könnte die Schiitenmiliz weiter schwächen, möglicherweise sogar ihr Ende einleiten. Für viele Menschen im Libanon wäre das eine gute Nachricht. Schließlich war die Hisbollah auch für Attentate auf politische Widersacher im eigenen Land verantwortlich, sowie für Korruption, was sie allerdings nicht sonderlich von anderen Parteien des Landes unterschieden hat. Ein Ende der Hisbollah würde daher keineswegs alle Probleme des Libanon lösen. Der Süden des Landes ist großflächig zerstört, wirtschaftlich herrscht weiterhin die Krise vor. Israel bleibt ein aggressiver Nachbar, der die Angriffe der Hisbollah heute Nacht nur zu gerne als Einladung zu massiven Bombardements verstanden hat. Sich selbst und dem Libanon hat die Hisbollah damit keinen Gefallen getan. Politische Klugheit sieht anders aus.
Die Meinung unseres Korrespondenten Moritz Behrendt. Mit großer Sorge, aber auch mit großer Hoffnung blicken viele Exil-Iraner in Deutschland in ihre Heimat. Nach dem Tod des obersten iranischen Führers Khamenei wird für viele ein Regimewechsel, wird Freiheit greifbarer. Bente Scheller, eine Ostexpertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die hat heute früh hier bei uns auf NDR Info gesagt, die riesigen Proteste im Iran hätten uns gezeigt, wie groß die Abweichung in der Bevölkerung von der Haltung des Regimes sei. Und auch im Ausland gäbe es starke Gruppen, nur fehle es an Einigung, so sagt es Bente Scheller.
Das ist in autoritären Staaten immer so. Die sorgen genau dafür, dass es keine Einigkeit und keine führenden Köpfe gibt, die man sehen könnte. Da ist der Sohn des ehemaligen Schahs, Reza Pahlavi, eine Ausnahme. Ich bezweifle jedoch, dass er mit seiner Politik für das steht, was viele Menschen im Iran wollen. Denn auch da sehen wir keine klaren Zusicherungen, dass es eine menschenrechtsorientiertere Politik wäre. Er distanziert sich nicht davon, wie eben auch sein Vater Menschenrechte missachtet hat. Deswegen fürchte ich, so richtig hoffnungsvoll sieht es eigentlich nicht aus, da klammern sich nur viele gerade dran.
Soweit Nahostexpertin Bente Scheller. Also was könnte auf das Mullah-Regime folgen? In zahlreichen Städten in Deutschland jedenfalls sind Exil-Iraner auf die Straße gegangen, haben Fahnen geschwenkt, haben gefeiert und getanzt, auch mit dem Wunsch, das vielleicht bald im Iran tun zu können. Gleichzeitig ist da aber eben auch die große Sorge um die Angehörigen. Und darüber habe ich mit Omid Razaei gesprochen, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich habe ihn gefragt, was er von Freunden und Bekannten aus dem Iran hört. Wie ist die Situation im Moment für Sie?
Also im Moment ist es sehr schwierig, direkte Informationen aus dem Iran zu bekommen, weil das Internet komplett abgeschaltet worden ist durch das Regime. Es gibt nur vereinzelt Stimmen aus dem Iran, die nach außen schaffen. Ich bin im ständigen Austausch mit einigen Leuten. Es ist so, in Großstädten, wo große Angriffe weiterhin stattfinden, also seitens der USA und Israel, da ist die Lage natürlich total unsicher. Da werden auch wenn man behaupten würde, dass nur die Militär- oder die sicherheitspolitisch relevante Einrichtungen angegriffen werden, die liegen ja alle in mitten in den Städten, wo auch drumherum zivile Leute, sicherheitspolitisch irrelevante Leute leben, die auch teilweise getroffen werden. Und genau, in den Großstädten herrscht eine gewisse Angst.
Ja, es hat ja auch immer wieder Proteste gegen die Mullahs gegeben, zuletzt ja sehr brutal vom Regime zurückgeschlagen. Denken Sie, dass die jetzt wieder aufflammen könnten, dass es gelingen kann, also auch von innen heraus einen Regimewechsel zumindest erstmal in Gang zu setzen?
Also die Vorstellung, dass während der Bombardierungen aus der Luft dann auf den Straßen Proteste stattfinden, Menschen auf die Straße kommen, wenn die US-amerikanischen und die israelischen Jets bombardieren, das ist eine realitätsferne Vorstellung. Das ist im Sommer vergangenen Jahres bei dem anderen Krieg nicht passiert und das wird jetzt auch nicht passieren, wie wir sehen. Es sind vereinzelt Menschen auf die Straße gegangen, gestern und vorgestern, um den Tod von Khamenei zu feiern. Aber dass es jetzt zu einer Protestwelle wandert, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir hören auch, dass die Präsenz der Sicherheitskräfte auf den Straßen sehr, sehr stark ist, dass bewaffnete Menschen in Uniform, aber auch ohne Uniform, also Sicherheitskräfte ohne Uniform auf den Straßen sehr präsent sind. Das hören wir auch. Und wie gesagt, es wird ja bombardiert. Selbst Donald Trump, der US-Präsident, hat hier gesagt, dass man nach dem Ende der Bombardierungen dann auf die Straße gehen sollte und das Regime stürzen sollte. Also in diesem Moment ist es sehr, sehr unwahrscheinlich.
Wäre denn der Sohn des letzten iranischen Schahs, Reza Pahlavi, so eine charismatische Person? Er sagt ja, er möchte so bald wie möglich an der Seite der Iraner sein, damit wir, Zitat, zusammen uns den Iran zurückholen und wieder aufbauen können. Wie sehen Sie seine Rolle?
Also Pahlavi ist auf jeden Fall innerhalb des Landes eine relevante Oppositionsfigur, die gerade bei den Protesten im Januar es geschafft hat, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Oder mindestens nach seinem Aufruf kamen ja noch mehr Menschen auf die Straße. Das ist ein Fakt. Er hat diese Möglichkeiten einfach nicht. Und dazu muss man auch sagen, für die Menschen, die irgendwie in der Verwaltung der Islamischen Republik, in dem Sicherheitssystem der Iranischen Islamischen Republik involviert sind und jetzt sich am Ende sehen und vielleicht bereit wären, die Seite zu wechseln, da ist Herr Pahlavi auch nicht die erste Wahl, weil er sehr, sehr weit entfernt ist von der Vorstellung, von der Ideologie, von dem Lebensstil dieser Menschen, die vielleicht der Islamischen Republik nicht hundertprozentig treu bleiben würden, aber am Ende des Tages doch gemäßigte Menschen sind, die in diesem Regime ja gelebt haben und davon profitiert haben. Daher halte ich für unwahrscheinlich, dass es so viele Überläufer in dem Ausmaß zu Pahlavi geben würde, dass er dann wirklich materielle Macht erlangen könnte und sich dann an die Spitze schaffen könnte.
Sagt Omid Razaei, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und die USA, welche weiteren Ziele verfolgt die Regierung Trump? Heute Nachmittag hat sich zunächst US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zu Wort gemeldet. Aus Washington, Anne Schneider.
Dies ist kein endloser Krieg, dies ist nicht Irak, so US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei der ersten Pressekonferenz nach den Militärschlägen der USA auf den Iran vom Samstag. Ziel der Angriffe sei nicht ein Regimewechsel, sondern eine weitere militärische Bedrohung durch den Iran zu verhindern. Insbesondere die Entwicklung von Atomwaffen. Damit reagierte Hegseth auf Befürchtungen, dass der Einsatz in einen langwierigen Konflikt ausufern könnte. Allerdings ließ er offen, wie lang diese Operation nun dauern könnte. Hegseth ergänzte, dass sich durch die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Khamenei die Situation im Iran geändert habe und die Welt so wörtlich nun besser dran sei. US-Präsident Donald Trump hatte die iranische Bevölkerung am Wochenende dazu aufgefordert, sich gegen die islamische Führung zu erheben. Bislang wurden 4 amerikanische Soldaten bei der Operation seit Samstagmorgen getötet. Hegseth deutete an, dass diese Zahl bei den laufenden Militäroperationen noch steigen könnte. Zudem hat der US-Verbündete Kuwait versehentlich 3 amerikanische F-15-Kampfjets abgeschossen. Die 6 Piloten konnten sich rechtzeitig über den Schleudersitz retten, bestätigte das US-Zentralkommando CENTCOM.
Soweit Anne Schneider. Ja, die Kampfhandlungen, die werden mit voller Kraft fortgesetzt und werden auch so lange andauern, bis alle Ziele erreicht sind. So sagt es US-Präsident Donald Trump. Und inmitten der Eskalation im Nahen Osten reist Bundeskanzler Friedrich Merz gerade nach Washington, um dort morgen den US-Präsidenten zu treffen. Der Besuch, der war schon länger geplant, dürfte jetzt aber bestimmt sein vom Krieg in Nahost. Friedrich Merz hatte die Angriffe gegen Iran gestern als notwendig bezeichnet, um das so wörtlich zerstörerische Spiel des Regimes in Teheran zu beenden. Dies sei aber nicht ohne Risiko. Darüber habe ich mit Peter Rau gesprochen, Politikwissenschaftler am konservativen Hudson-Institut in New York. Und ich habe ihn gefragt, welche Strategie er bei der US-Regierung erkennt. Welche Ziele verfolgt Donald Trump?
Ja, was ich so höre von Regierungsmitgliedern und auch von Wissenden, die im Gespräch mit der Regierung sind, ist, dass man mindestens die Kampffähigkeit des Irans zerschlagen möchte. Da geht es um die ballistischen Raketen des Irans, aber auch um das Atomprogramm, dass man die revolutionären Garden schwächt. Und wenn es dann darüber hinaus auch so weit ist, dass sich möglicherweise das iranische Volk erhebt, und wir haben ja letzten Monat und in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die Iran auf die Straße gehen, könnte es auch zu einer Art Regime-Change kommen. Aber ich glaube, das sehen die Amerikaner als eine Art Bonus und nicht jetzt als Hauptziel dieser Kampfhandlungen.
Ja, wenn Peter Hegseth jetzt, der US-Verteidigungsminister, sagt, der Militäreinsatz, der solle eben auch nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen, dies sei kein sogenannter Regimewechselkrieg. Wie ordnen Sie das denn ein?
Ja, das kann man schwer ohne Bodentruppen wirklich erreichen. Das ist ja ein gewaltiger Unterschied zwischen 2003 Irak und 2026 Iran. Das sind Luftangriffe, die die Amerikaner mit den Israelis gerade durchführen. Und wenn sich das iranische Volk dazu entscheidet, die Regierung zu wechseln, wenn sie auf die Straße gehen und dann diese Unterstützung der Amerikaner und der Israelis aufgreifen, wäre es durchaus möglich. Aber ich glaube, dass man zumindest begrenzt jetzt auf die militärischen Fähigkeiten des Irans sich konzentriert, und der Rest, wie gesagt, darüber hinaus wäre eine Art Bonus. Donald Trump hat ja auch in seiner ersten Ankündigung gesagt, dass die Iraner, wenn sie ihre Macht greifen möchten, wenn sie die Institutionen stürmen wollen, dann sollen sie das tun. Aber ich glaube, dass man sich auch mit einer mehrwöchigen Kampagne, die die Fähigkeiten zerlegt des Irans, auch zufrieden zeigen wird.
Und wenn diese militärischen Ziele erreicht sind, die Donald Trump erreichen will, was dann? Überlässt er dann den Iranern, den Rest zu erledigen? Oder wie wird man sich dann verhalten als US-Regierung?
Gute Frage. Ich glaube, man tastet sich da etwas nach vorne, aber ohne Fähigkeiten, ohne die Möglichkeiten durch regionale Milizen oder durch ein Atomprogramm oder durch ballistische Raketen die amerikanisch erstellte Ordnung zu gefährden, ist dann es ziemlich schwierig, auch für einen IRGC, Revolutionären Garden, gesinnten Anführer, den Amerikanern das Leben in der Region schwer zu machen. Das heißt, man schwächt zumindest die militärischen Fähigkeiten. Aber wenn es zu einem Sinneswandel kommt, wenn es wirklich zu einer Stürzung des Regimes kommen würde, das wäre wahrscheinlich eine ziemliche blutige Aktion. Wir haben es in der Vergangenheit auch gesehen, wie da Zehntausende von Iraner quasi umgelegt worden sind in den Straßen von den Regimen, dann würden sich neue Möglichkeiten ergeben. Aber man kann nicht damit rechnen, weil man eben nicht mehr bereit ist, George W. Bush-artig in diese Region einzufahren. Das, glaube ich, ist ein großer Unterschied und auch etwas, das Pete Hegseth betonen wollte, weil Regime Change mittlerweile fast ein Schimpfwort im amerikanischen außenpolitischen Diskurs geworden ist.
Offiziell spricht Donald Trump ja auch davon, es gehe darum, amerikanische Bürger vor einer abzusehenden Bedrohung durch Iran zu schützen. Eine Bedrohung, die spätestens dann akut werde, wenn Iran in den Besitz von Atomwaffen und ballistischen Raketen gelangt sei. Sucht er mit dieser Darstellung auch die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung zu gewinnen?
Das ist interessant, weil es gab ja in dieser Ansprache an die Nation, diese State of the Union letzte Woche, eigentlich nur ein Paragraph zu den Iran. Er hat lange über die Innenpolitik ausgeholt und er hat auch bis jetzt für Donald Trumps Verhältnisse zurückhaltend sich diesem Thema gewidmet. Normalerweise ist man ja gewohnt, dass Trump permanent vor den Nachrichten, vor den Fernsehern auftritt. Und diesmal hat er sich eigentlich ziemlich diszipliniert zurückgehalten. Das heißt, die Medienoffensive ist noch nicht wirklich losgegangen. Und ich bin gespannt, ob in den kommenden Tagen dann Donald Trump etwas mehr in die Offensive geht. Es ist vielleicht auch damit verbunden, dass man in einer Täuschungsmanöver die Iraner auf falschen Fuß erwischen wollte. Und das hat man ja am ersten Tag gesehen, als man am helllichten Tag den Enthäutungsschlag gegen Khamenei durchgeführt hat, weil man den Moment erkannt hat, man weiß, wo er sich aufhält mit seiner Führungsmannschaft und hat dann halt agiert. Aber ganz klar, die große Ansprache, die man gewohnt ist von einem amerikanischen Präsidenten vor einer solch gewichtigen und wichtigen Aktion, die hat bis jetzt noch nicht wirklich stattgefunden. Es sei denn, man sagt, dieses 7-8-minütige Statement am Samstag war quasi diese große Ansprache.
Peter Rau war das, Politikwissenschaftler am konservativen Hudson Institute in New York, zu unserem Thema des Tages, der Krieg in Iran und die Folgen für die gesamte Region.